Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar für sich entschieden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die Partei des seit 10 Jahren regierenden Ministerpräsidenten Haseloff auf 37,1% der Stimmen, 7,4 Punkte mehr als bei der Wahl vor 5 Jahren. Die AfD erreichte 20,8%, ein Verlust von 3,4 Punkten. Die Linke erhält 11%, minus 5,3 Punkte. Die SPD liegt bei 8,4%, minus 2,2. Die Grünen verbessern sich leicht auf 5,9%. Die FDP zieht mit 6,4% wieder in den Magdeburger Landtag ein. Andere Parteien kommen auf 10,4%.
Wenige kapitalismuskritische Demonstranten am Mittag in London. Denn die Bühne gehört in dieser Stunde anderen, den Finanzministern der führenden Industrienationen, die sich nach vielen Anläufen auf Eckpunkte für ein gerechteres internationales Steuersystem einigen. Eine historische Vereinbarung, eine Reform, die das System fit macht für das globale digitale Zeitalter, sicherstellt, dass es fair ist, jede Firma die geforderten Steuern zahlt und zwar am richtigen Ort.
Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 180 vom Jungpolitischen Podcast. Wie immer natürlich zusammen mit Roman.
Moin und an meiner Seite Simon.
Hallo.
Und bevor wir über die heutigen Themen sprechen, möchte ich noch kurz anmerken, dass wir zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Zeit aufnehmen. Denn es ist tatsächlich Mittwoch, 12 Uhr mittags. Das ist sehr ungewöhnlich für uns. Wir nehmen eigentlich sonst immer freitags abends auf, um halt auch sehr aktuell dann über Themen sprechen zu können. Das ging diesmal aus zeitlichen Gründen nicht und ist, denke ich, bei den Themen, die wir heute haben, nicht ganz so schlimm, weil sie eigentlich ihr Hauptgeschehen schon in der Vergangenheit liegt und so wirklich große Ereignisse nicht mehr vorherzusehen sind. Okay, das erste Thema, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, natürlich ist da durchaus noch interessant zu beurteilen oder zu beobachten, welche Koalition da am Ende des Tages herauskommen wird. Das ist etwas, was vielleicht sich jetzt im Laufe der Woche noch abzeichnen wird, was ihr schon wisst, wir noch nicht. Wir wollen uns aber tatsächlich auch erstmal hauptsächlich auf die Wahl fokussieren, was das für bundespolitische Konsequenzen hat, warum beispielsweise die CDU so stark dazu gewonnen hat und die AfD sogar eine leichte Abnahme in ihrem Ergebnis verzeichnen musste, das unser Thema 1.
Genau, und im zweiten Teil wollen wir über die globale Mindeststeuer sprechen. Das ist ein großes Vorhaben der G7, an dem auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz sehr entscheidend beteiligt war, das Ganze auch als historisch bezeichnet hat, denn erstmals soll auf internationaler Ebene kooperativ daran zusammengearbeitet werden, dass möglichst jegliche Steuerparadiese für große Unternehmen, natürlich insbesondere auch digitale Player, eliminiert werden und dass jeder zur Kasse gebeten wird. Trotzdem gibt es auch daran Kritik, gerade von Organisationen auch wie Oxfam, auf die wir natürlich auch eingehen wollen. Also unsere Bewertung dieses großen Vorhabens im zweiten Teil.
Doch bevor wir darüber sprechen, zuerst unser Thema 1, wie der Name schon nahelegt. Und da wollen wir über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sprechen und Simon hat den entsprechenden Beitrag vorbereitet.
Vergangenen Sonntag hat Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag gewählt. Die meisten von euch werden die Ergebnisse sicherlich mitbekommen haben, daher hier nur eine kurze Zusammenfassung. Vor der Wahl deuteten einige Umfragen auf einen knappen Ausgang zwischen CDU und AfD hin. Insbesondere das Meinungsforschungsinstitut INSA sah beide Parteien in den letzten Wochen ungefähr gleich auf. Doch tatsächlich gewannen die Christdemokraten, angeführt von Ministerpräsident Rainer Haseloff, mit klar 37% und lagen damit am Ende ganze 16 Prozentpunkte vor der AfD, die im Vergleich zur letzten Wahl sogar 3,5 Prozentpunkte einbüßte. Mit über 5 Prozentpunkten weniger erzielte Die Linke allerdings von allen Parteien den stärksten Verlust zu 2017, konnte mit 11% trotzdem aber Rang 3 halten. Die SPD sank auf 8%, die FDP zog mit 6,4% dieses Jahr wieder in den Landtag ein und ließ dabei sogar die Grünen hinter sich, die sich nur minimal auf knapp 6% verbesserten. Zu einer Fortsetzung der schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition wird es nicht kommen, da die Grünen ein Fortführen der aktuellen Regierung ausgeschlossen haben. Rainer Haseloff wird seine Regierungsarbeit also nur mit FDP und SPD in der sogenannten Deutschland-Koalition oder mit FDP und Grünen in einer Jamaika-Koalition fortsetzen können. Die letztgenannte Kombination findet sich aktuell in Hessen. Wir wollen jetzt über die Gründe für das Wahlergebnis und dessen Bedeutung für die Bundestagswahl sprechen.
Wie ich in diesem Podcast, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, habe ich an Wahlsonntagen fast schon eine, naja, man kann es vielleicht Tradition nennen, denn kurz vor 18 Uhr schalte ich immer pünktlich das Erste ein und lasse mir dann von Jörg Schönborn die Ergebnisse erklären, welche Partei wo wie gewonnen hat, welche Wählerinnen und Wähler von welcher Partei zu welcher Partei gewandert sind. Das ist immer ganz interessant. Ich weiß nicht, hast du es auch gemacht?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, du bist da nicht der einzige Deutsche, der diese
Tradition pflegt. Ist kein Tradition, Geheimtipp, ne?
Pflegt. Nee, kein Geheimtipp. Ich weiß nicht, hast du auch die Berliner Runde dann im Anschluss geguckt?
Nee, das tatsächlich nicht. Aber dafür danach dann wiederum Anne Will.
Okay, ja, das habe ich auch ausschnittweise gesehen. Da war ja Robert Habeck dann zum Beispiel auch zu Gast, richtig, ich erinnere mich. Genau, also all das können wir vielleicht natürlich auch teilweise besprechen, also insbesondere jetzt die Berliner Runde und Anne Will, falls es da irgendwelche besonderen Überraschungen gab, aber gerade die Berliner Runde, finde ich, da kommt ja jetzt meistens nicht so viel bei rum, sondern es ist halt purer Wahlkampf und ja, da kann man vielleicht ein paar Dynamiken analysieren, aber zu besonderen Erkenntnissen kommt man da ja meistens nicht. Aber bevor wir das alles tun, würde ich sagen, sprechen wir vielleicht erstmal doch nochmal über das Wahlergebnis, Roman. Warst du überrascht über diesen deutlichen Erfolg der CDU?
Tatsächlich ja. Also das waren ja 35-36%, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall
36, glaube ich sogar, ja.
Ja, echt einen, auch ein
37 sogar.
Also das sind ja wirklich Verhältnisse wie Anfang der Nullerjahre, nicht weil die SPD damals stark war, aber halt 2017 oder 2013 war das, glaube ich, als die CDU über 40% geholt hat. Also das sind ja wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Verhältnisse für die aktuelle Parteienlandschaft. Und wir hatten tatsächlich auch überlegt, schon in der letzten Woche über die Wahl in Sachsen-Anhalt zu sprechen, damals halt unter dem Aufmacher, ja, hier ist es total eng zwischen AfD und CDU, gerade auch wegen der Umfrage, die du am Beitrag zitiert hast, wo die fast auf Augenhöhe sind. Und ja, dass die Umfrage dann so grandios falsch liegt, ist ja tatsächlich dann auch sehr, sehr beachtlich.
Ja, also du hast recht, dass der große Erfolg damals war 2013 von der CDU mit über 40%, genau, 2017 nicht ganz so gut. Aber ja, ich stimme dir zu. Wobei man, wenn man sich dann eben die Umfragen insgesamt breiter anschaut, sieht, dass INSA da schon rausfällt. Also außerhalb sozusagen der INSA-Umfragen ist die CDU eigentlich immer vorne gewesen. Auch zwar enger mit so 3-4 Prozentpunkten, aber INSA hat ja teilweise sogar mal die AfD vorne gesehen und das hat sich in den anderen Umfragen so gar nicht gezeigt. Also hier kann man schon natürlich sich insgesamt bei dem deutlichen Ergebnis schon fragen, wie kam es dazu auch bei anderen Umfrageinstituten, aber gerade INSA muss hier natürlich dann vielleicht Fehlerkorrektur vornehmen, wobei, und das ist ja vielleicht eine ganz interessante Dynamik, man ja auch sagen kann, hätte es die INSA-Umfrage gegeben, hätte die CDU dann vielleicht schlechter abgeschnitten, weil es kann ja sein, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen sozusagen weit hergeholt, weil die Frage ist, wie intensiv verfolgen jetzt die Sachsen-Anhalt-Tiner die Umfragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige gerade durch dieses enge Ergebnis, das sich abzeichnete in der INSA-Umfrage, motiviert waren, eben der CDU den Wahlsieg zu geben und dann vielleicht nochmal eher CDU gewählt haben, als und wenn sie sonst vielleicht SPD oder Grüne gewählt hätten. Und das ist ja auch das Argument der beiden Parteien gewesen, dann warum sie vergleichsweise schlecht abgeschnitten haben.
Ich glaube tatsächlich, dass exakt das der Punkt war. Also man hatte auch bei den Wahlen in Brandenburg mit Woidke von der SPD und in Thüringen mit Ramelow von der Linken, in Baden-Württemberg jetzt nicht so extrem, aber gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD stark ist, hatte man die Befürchtung, dass die AfD stärkste Kraft wird und das wollten viele Wählerinnen und Wähler verhindern und dementsprechend gab es einen Run zu den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, nicht nur wegen der AfD, vielleicht auch einfach, weil Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, wenn sie jetzt keine Vollkatastrophe sind, auch eine gewisse Name Recognition haben, eine gewisse Bekanntheit und das gerade
und gerade in Corona natürlich auch eine relevante Rolle spielen. Also das wäre jetzt mein Gegenargument gewesen, gerade mit Blick auf Baden-Württemberg, wo die AfD ja keine Gefahr war und trotzdem es so ein starkes Ergebnis für den Ministerpräsidenten gab.
Also es ist schon richtig, dass man, was weiß ich, als SPD-Kandidatin jetzt in Sachsen-Anhalt ist wirklich, ich kenne ihren Namen noch nicht mal, das merkt man ja schon, dass man da es schwierig hat, sich irgendwie zu profilieren und signifikante Unterschiede zur CDU herauszuarbeiten, weil halt einfach Haseloff als Amtsinhaber da den Bekanntheitsbonus hat. Und ich denke,
ja, man selber in der Regierung ist, also kannst du auch nicht einfach Opposition spielen zum Beispiel, genau.
Ja, aber ich denke tatsächlich, dass das die beiden entscheidenden Faktoren waren. Also einfach Amtsinhaberbonus und dann auch so eine Art Rallye hinter dem besten Kandidaten oder dem vielversprechendsten Kandidaten, der die AfD da vom ersten Platz verhindern kann. Oder den ersten Platz der AfD verhindern kann.
Also ich glaube, dass das teilweise tatsächlich ein Einfluss war. Also ich sozusagen kann das sehr gut nachvollziehen, dass Menschen sich diese Gedanken machen würden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Gedanke bei vielen Leuten war, zu sagen, okay, ich wähle jetzt CDU, gerade damit es nicht die AfD wird. Vor allem, wenn man sich die Nachwahlumfragen anschaut, sagen ja auch ganz viele CDU-Wähler, sie wollen klipp und klar nichts mit der AfD zu tun haben.
90%.
Also das, was die AfD dann gerne irgendwie herbeiredet, von wegen bürgerliche in drei Anführungszeichen Mehrheit, die ist insofern Quatsch, weil das sind völlig unterschiedliche Wählergruppen, unabhängig davon, dass bürgerlich ein interessantes Adjektiv für die sehr rechte AfD in Sachsen-Anhalt ist. Aber die Leute, die CDU gewählt haben, haben das nicht mit der Hoffnung gemacht, AfD zu wählen, sondern explizit mit der Motivation, dass die AfD keine Rolle spielen wird. Und das deutet dann natürlich schon auf eben diese eine These hin. Ich würde dem aber entgegenhalten, dass wir da jetzt vielleicht auch teilweise, und das passiert, denke ich, häufiger, wenn man sich intensiv mit Politik beschäftigt, zu viel annimmt, was sich Leute groß alle Gedanken machen vor einer Bundestagswahl. Ich glaube, die wenigsten verfolgen den ganzen Tag live Umfragen und überlegen dann, wie sie taktisch wählen, sondern die meisten wählen einfach die Partei, die sie am ehesten überzeugt hat, mit der sie sich am ehesten identifizieren können, oder eben den Charakter und den Ministerpräsidenten. Und gerade mit Blick auf Baden-Württemberg, wo Kretschmer profitiert hat, auch ohne dass die AfD dort eine Gefahr war, würde ich sagen, wahrscheinlich ist es noch eher die aktuelle Corona-Situation, die diesen Ministerpräsidentenbonus hervorgerufen hat. Und dann hat vielleicht auch noch teilweise diese angedeutete Polarisierung, die durch diese falschen, muss man ja sagen, INSA-Umfragen am Ende entstanden ist, damit reingespielt. Aber das kann nicht das alleinige Argument gewesen sein.
Ja, aber wenn man sich hier die Wählerwanderung anguckt zur CDU, dann kann man durchaus sehen, also die CDU hat 400.000 Wähler und Wählerinnen insgesamt gehabt bei der diesjährigen Wahl. Und der größte Zustrom kam von den Nichtwählerinnen und Nichtwählern, was ja auch erstmal ein wirklich positives Zeichen ist, auch wenn die Wahlbeteiligung an sich jetzt nicht so hoch war, aber halt Landtagswahl üblich, muss man fast schon sagen. Und direkt danach kommt von SPD und AfD mit 22.000 der zweitgrößte Zuwachs und danach direkt 18.000 von der Linken. Und das ist dann ja durchaus auch interessant, weil die Linke ja auch eine andere Tradition, einen Volkspartei-eskeren Zustand und Status im Ostdeutschland hat. Und
ja, definitiv.
Dass man da dann so eine Wählerwanderung auch von der Linken zur CDU hat, finde ich, kann zu gewissen Teilen die These der AfD-Verhinderung schon auch bestätigen, aber natürlich kann das auch ein Indiz dafür sein, dass halt diese einfach die Bekanntheit und die Unfähigkeit oder die Erschwerung von Alternativkandidaten, sich in Corona zu profilieren, durch Corona erschwert worden ist. Also ich will da jetzt eigentlich am Ende des Tages auch nicht notwendigerweise ein quantitatives Urteil fällen. Das war auf jeden Fall das Entscheidende. Ich denke, es waren einfach, das waren die beiden wichtigen Faktoren. Und ob welcher jetzt größer war, das ist, denke ich, jetzt gar nicht mehr so wichtig.
Ja, vielleicht nochmal für uns Wessis, ist es dann teilweise dann vielleicht auch überraschend, wie schlecht dann doch die Grünen im Osten abschneiden, auch wenn man weiß, dass sie dort keine große Rolle spielen. Auf Bundesebene gibt es so einen großen Hype und auch in den westlichen Bundesländern und dann kratzen sie hier am Ende bei 6% und werden die kleinste Partei und auch noch von der FDP überholt, die sich die letzten 4 Jahre noch nicht mal im Landtag profilieren konnte. Und der Grund dafür zeigt sich auch relativ klar in den Nachwahlumfragen. Das Thema Klimawandel hat eine ja, im Prinzip nicht Rolle, also gar keine Rolle bei den Wahlen gespielt. Das war das sozusagen mit Abstand unwichtigste Thema für die Wählerinnen und Wähler, nachdem gefragt wurde. Und da sehen wir einfach, dass ja tatsächlich doch dann auch nochmal zwischen östlichen und westlichen Bundesländern ganz andere Themen die Menschen bewegen. Und das ist ja interessant mal festzuhalten, wenn man sich dann auch wieder die Frage stellt, inwiefern gibt es noch diese Teilung Ost-West in den Köpfen, in den Gedanken und teilweise eben vielleicht auch in den Lebensrealitäten. Und gerade beim Thema Klimawandel sehen wir, dass für uns westliche Wählerinnen und Wähler, auch gerade junge Menschen, das Thema ja eine große Rolle spielt und sehr relevant ist, während in Sachsen-Anhalt die Grünen eben auf so ein schlechtes Ergebnis kommen und auch bei jungen Menschen, glaube ich, nicht über 13% hinausgekommen sind.
Ja, und was ich auch total erstaunlich finde, ist, dass du in bei den, eigentlich ist es ja immer so, die altersspezifische Verteilung gerade bei AfD-Ergebnissen ist, dass je jünger man ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, AfD zu wählen. Je älter man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Je männlicher ist man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, AfD zu wählen. Je weiblicher man ist, desto geringer. Und dass man jetzt hier, ich muss jetzt natürlich die richtige Statistik finden, aber es ist auf jeden Fall so, dass bei den unter 25-Jährigen der Anteil der AfD-Wählerinnen und Wähler größer war als bei den über 60- oder 65-Jährigen. Mhm. Und das ist ja auf jeden Fall dann schon auch sehr unorthodox.
Wobei das nicht ganz stimmt, was du gesagt hast. Also es war schon immer so, auch in anderen Wahlen, dass sozusagen die ganz alte Altersgruppe 60 plus weniger AfD gewählt hat als ihre Vorgängergruppen. Also es sind, glaube ich, vor allem die so 30 bis 40 bis teilweise 50-jährigen Männer, bei denen die AfD stark vertreten ist. Und bei den Seniorinnen und Senioren nimmt es dann wieder ab. Aber du hast insgesamt auf jeden Fall recht. Es ist schon erstaunlich, wie viele junge Menschen AfD gewählt haben bei den.
Also bei den unter 25-Jährigen waren es 17%, bei den über 60-Jährigen waren es 15%. Und das kann natürlich dann auch auf Punkte, also man hat ja gerade in ländlichen Teilen von den neuen Bundesländern das Problem, dass du tatsächlich einfach das Problem hast, dass da kaum Leute hinziehen, dass die du eine überdurchschnittliche Verälterung hast, also gerade die Durchschnittsalter in manchen ostdeutschen Bundesländern sind wirklich was heißt besorgniserregend, aber überdurchschnittlich hoch und dass du da dann halt auch eine gewisse Perspektivlosigkeit für die Leute, die in Ostdeutschland in Anführungszeichen geblieben sind, hast und da dann vielleicht auch eine Offenheit für radikale Positionen wie die der AfD hast, ist dann vielleicht auch ein Unterschied, den man herausarbeiten kann.
Ja, und du hast es ja gesehen bei Anne Will, diese große Diskussion um das Zitat von dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, ne? Mirko Wanderwitz, glaube ich, Mirko ist sein Vorname, bin mir gerade nicht sicher, Herr Wanderwitz auf jeden Fall, hat ja einmal gesagt, er ist wie gesagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, dass die Bürgerinnen und Bürger im Osten eben teilweise noch diktatursozialisiert seien, war, glaube ich, der Wortlaut. Und dass es daher zu solchen Ergebnissen kam. Und das hat zu großer Diskussion auch bei Anne Will geführt. Und zumindest eigentlich bei allen Vertretern der Parteien ist das auf Ablehnung gestoßen. Ich meine, es ist natürlich auch eine schwierige Position als Vertreter einer Partei, die im Osten gewählt werden möchte, zu sagen, ihr seid alle noch diktatursozialisiert. Aber trotzdem, würdest du sagen, da ist gar nichts dran? Oder zeigt sich da doch irgendwie so ein bisschen, ja, wie der Herr Wanderwitz es dann scheinbar sieht, ein Erbe aus der SED, die dann aus der DDR, die dann eben das dann teilweise auch dazu führt, dass man eher dann am Ende zu AfD hin auch tendiert und vielleicht Linken, weil man eben ja, wie gesagt, diktatursozialisiert sei.
Erstmal der Herr ist Marco, habe ich gerade nachgeguckt. Ich
Marco, aber auch nicht bewusst.
Aber close. Und, ja, und man merkt ja auf jeden Fall, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern gibt in Sachen AfD-Anteil. Und das ist ja erstmal etwas, was so da ist. Und das muss ja nicht notwendigerweise auf die Diktaturerfahrung DDR zurückzuführen sein, weil das ja auch vor schon 30 Jahre jetzt her ist.
Und die jungen Menschen auch AfD wählen, wie wir ja gesehen haben,
genau,
gerade besprochen haben. Ja.
Genau, dementsprechend muss das nicht so sein. Es kann auch einfach die Nachwirkung der Wiedervereinigung sein, dass man die Treuhand bestimmt kritisieren muss oder die Treuhandpolitik, dann die wirtschaftliche Situation, die einfach immer noch nicht annähernd so vergleichbar ist mit dem bundesdeutschen Durchschnitt oder mit Westdeutschland, dass man da halt auch, man kann da jetzt bestimmt auch sehr genau ins Detail gehen. Also es gab ja beispielsweise den Punkt, dass man Ostdeutschland sofort oder die damalige DDR, als sie dann der Bundesrepublik beigetreten ist, sofort auch mit der D-Mark und ins selbe Währungssystem da reingetan hat, dass das wirtschaftlich durchaus auch problematisch sein kann, weil so eine Währung ja auch immer eine gewisse Kaufkraft repräsentiert und das
viele
ist dann
Faktoren,
genau, und dass das halt alles Wirkung sind, wirtschaftliche Sachen, dass du halt kaum wirtschaftliche Angebote, vor allem in ländlichen Bereichen in Ostdeutschland hast, also in Ländern, in Städten wie Dresden, Leipzig, ist das nochmal was anderes. Das sind alles Punkte. Es gibt aber durchaus auch immer mal wieder Thesen, die sagen, dass man jetzt in Retrospektive bezüglich der DDR sagt, ja, wir waren in Sachen Bürgerrechten nicht frei, nicht so frei wie in Westdeutschland. Man hatte dafür aber eine soziale Stabilität. Und inwieweit diese Unfreiheit, dieses Unrechtsregime DDR, diese soziale Stabilität irgendwie rechtfertigt, das kann, denke ich, jeder selber beantworten.
Nein, wäre die Antwort, ja.
Ja, aber dass diese soziale Stabilität ein Unterschied war zu der Nachwendezeit, ist ja auch ein Faktum, der ja auch für Enttäuschung sorgen kann und dafür dann für Empfänglichkeit für spezielle Positionen, beispielsweise der AfD.
Ja. Also mit Stabilität meinst du natürlich wirklich im wörtlichen Sinne Stabilität, also halt, ja,
keine
weniger, Arbeitslosigkeit. Sie hatten weniger, genau, ja. Aber sie waren sozusagen stabil bei wenig, das ist, was du
sagst. Ja, das ist ja, das ist immer, es gibt in der Verhaltsökonomie gibt es immer die Reference Points Dependent Expectations, also dass man sozusagen auch davon, was man erwartet, was im Umfeld üblich ist, dass man den eigenen Nutzen in Abhängigkeit davon berechnet und kalkuliert. Und das, also salopp gesagt, wenn es allen schlecht geht, aber allen gleich schlecht geht, aber man trotzdem genug hat, um zu überleben, dass das durchaus zu mehr, in Anführungszeichen, Glück führen kann, als wenn es irgendwie eine große soziale Ungleichheit gibt, wenn vielleicht der Durchschnitt höher ist als in dem vorherigen Status.
Was deiner These natürlich so ein bisschen widersprechen würde, ist, dass ja auch in diesen Nachwahlumfragen rauskam, dass es gar nicht so ist, wie wir auch teilweise immer erwarten, dass die Leute sich dort so wirtschaftlich abgehängt fühlen. Also viele sagen da, nee, mir geht's eigentlich auch ganz gut in Sachsen-Anhalt. Das ist jetzt nicht so, dass die Menschen da sich sozusagen völlig verloren fühlen, wirtschaftlich gesehen. Aber wenn man sie dann zum Beispiel fragt, und das war ja auch etwas, womit die Linke Wahlkampf gemacht hat, ja, geht's den Wessis besser und kümmert man sich noch ordentlich um die Ossis sozusagen, da gibt es dann eben doch immer ein klares Bild, dass man sich sozusagen politisch vernachlässigt fühlt. Aber wirtschaftlich ist das gar nicht mehr so unbedingt, dass die Menschen sagen, nee, mir geht's jetzt irgendwie total schlecht. Aber ich würde auch sagen, dieses Argument von wegen, die seien alle noch diktatursozialisiert, hat, auch wenn ich sie sonst jetzt nicht politisch sozusagen so gut finde und viel ihrer These nicht zustimme, meiner Ansicht nach Sarah Wagenknecht relativ gut widerlegt bei Anne Will, indem sie gesagt hat, ja, aber schauen wir zum Beispiel mal nach Frankreich. Dort gibt es aktuell die realistischste Möglichkeit, dass Marine Le Pen die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt. Die ganze Gesellschaft rückt dort immer weiter nach rechts. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen, vielleicht teilweise, als wir sie im Osten haben oder zumindest absolut vergleichbar. Und beziehungsweise die Gefahr sozusagen eines rechten Regierungschefs gibt es ja noch nicht mal im Osten. Und da gibt es überhaupt gar keine Diktatursozialisierung.
Also, ja gut, man könnte natürlich, wenn man jetzt weiter guckt, während der deutschen Besetzung oder dem, wie hieß es?
Ja, okay,
hieß
das, glaube ich, aber, ne? Das, aber also das wäre halt Quatsch. Das
wär völliger Quatsch. Nur der Punkt ist, man setzt ja schon voraus, dass die deutsche Gesellschaft und die französische Gesellschaft da irgendwie Pi mal Daumen vergleichbar wäre. Und dass es diesen signifikanten Unterschied in Deutschland zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland in der Empfänglichkeit für Thesen der AfD gibt. Also es gibt auch in Baden-Württemberg in manchen auch wirtschaftlich sehr starken Landkreisen eine hohe Wählerschaft der AfD. Aber trotzdem, Westdeutschland gegen Ostdeutschland gerechnet, ist das ein signifikanter Unterschied. Und dass man innerdeutsch diesen Unterschied zu erklären möchte und dass natürlich diese Diktaturerfahrung, dass es verkürzt ist und alles, das stimmt auf jeden Fall auch, aber dass die folgende Diktatur, was Wanderwitz ja nicht notwendigerweise gemeint haben muss, aber dass die Folgen dieser Diktatur einen Einfluss haben, das ist ja durchaus etwas, was man dann natürlich nicht so generell, nicht so verallgemeinernd, sondern spezifischer, aber durchaus diskutieren muss.
Ja, aber ich würde sagen, das Argument mit Frankreich stimmt ja schon, weil wenn Diktatur sozusagen, also oder Diktatursozialisierung, wie er es dann vielleicht genannt hätte, der ausschlaggebende Faktor wäre, dann würde sich zeigen, dass Frankreich nicht ins Bild passt.
Nee, denn du hast aber die Annahme, dass Frankreich und Deutschland vergleichbar wären. Es kann Korrekt. Ja sein, dass es, warum auch immer, in Frankreich eine höhere Empfänglichkeit im Durchschnitt der Französinnen und Franzosen gibt für solche rechten Thesen als in Deutschland. Das kann ja sein. Das ist ja eine Annahme, die du erfährst.
Das ist richtig, aber du musst dir irgendwelche Vergleichspunkte suchen.
Ja,
und ich finde, klar. Es ist schon ein starkes Gegenargument, jetzt nach Frankreich zu gucken und einfach zu sagen, diese Gesellschaften sind völlig unterschiedlich und nicht miteinander vergleichbar. Das sagt sich leicht, aber ich finde schon, dass wir eigentlich im Großen und Ganzen auch viele Gemeinsamkeiten haben mit den Franzosen in unserer Erfahrung, gerade in der Nachkriegsgeschichte. Und deshalb finde ich das schon ein starkes Argument und ich finde, das überzeugendere Argument als die Diktaturerfahrung, die da reinspielt, ist der Unterschied sozusagen in der Frage von ländlich und städtisch sozusagen. Also das ist das, glaube ich, was viel eher den Ausschlag gibt.
Und damit verbundene Infrastruktur,
dabei, ja. Ja, aber nicht nur sozusagen dann Infrastruktur oder auch wieder die wirtschaftliche Situation, weil das habe ich ja auch gerade gesagt, zeigt sich nicht, sondern, und das finde ich, zeigt sich nämlich, was ich jetzt sage, sowohl auch in Frankreich als auch zum Beispiel in den USA, es gibt eine kulturelle Kluft zwischen Stadt und Land und vielleicht in Deutschland dann auch nochmal eben ein bisschen zwischen Ost und West viel eher, die zu solchen Wahlausgängen führt. Also diese Menschen, die fühlen sich teilweise kulturell, glaube ich, abgehängt. Die können sich nicht mit dem identifizieren, was wir halt im Westen als teilweise gegeben annehmen und irgendwie als progressiven Fortschritt, sei es LGBTQ oder eben Gendern, das jetzt auch teilweise immer zu einem Debattenthema gemacht wird. Und das ist bei vielen Menschen irgendwie so ein Wunderpunkt, dass das zu solchen Ergebnissen führt. Das ist das, was gerade in Frankreich dazu führt, dass wir einen signifikanten Rechtsruck erleben. Und das, finde ich, kann man auch so ein bisschen vielleicht auf diese Frage anwenden.
Also Frankreich kann ich nicht beurteilen, weil ich da nicht tief genug im Thema drin bin. Deswegen habe ich auch nur grundsätzlich deine Annahme einmal herausarbeiten wollen. Aber gibst du mit deiner Analyse, und ich spitze jetzt natürlich wieder bewusst zu, aber gibst du mit deiner Analyse nicht eigentlich der These des Buchs von Sarah Wagenknecht recht, dass die Linke sich, um diese Bereiche anzusprechen, sich nicht so sehr auf Identitätspolitik und so fokussieren müsste, sondern auf knallharte soziale, kulturelle, Alters-, Land-, Stadtunterschiede fokussieren müsste?
Ja. Mein Problem mit Sarah Wagenknecht ist nicht ihre Analyse. Ich glaube, das ist ein nicht zu bestreitender Fakt, der sich in den USA sehr deutlich abzeichnet, in Frankreich immer deutlicher und auch jetzt in Deutschland abkommt, dass es eben diese klaren kulturellen Kluften gibt. Und ja, ich finde, wir erleben das in Deutschland jetzt gerade das erste Mal so wirklich mit dem Gendern, das eigentlich ja so ein klassisches USA-Kulturkampfthema ist. In Frankreich gibt es diese Gender-Diskussion ja auch und hat dort schon zu wirklich viel größeren politischen Konsequenzen geführt. Das ist das, was bei vielen Menschen ein Wunderpunkt ist. Und das ist durchaus so, dass es vielleicht im Osten mehr Leute gibt, die sagen, nee, das holt mich nicht ab, damit kann ich mich nicht identifizieren. Aber Sarah Wagenknechts Analyse ist dann ja zu sagen, okay, wir Linken müssen uns um die Arbeiter kümmern, das heißt, wir müssen diese Themen aufgeben und beziehungsweise zurückfahren und uns mehr auf klassische linke Themen fokussieren. Und sie sagt das auch nicht so sozusagen so rational und sachlich,
wie ich das also gerade gesagt habe.
Ich will das Buch jetzt gar nicht. Ich will es nur erklären. Ja. Sie spricht dann auch in diskriminierendem Ton sozusagen schon von diesen skurrilen, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war,
Minderheiten. Lifestyle. Achso, nee. Also sie sagt immer, also Leute wie uns wird sie als Lifestyle-Linke bezeichnen.
Ja. Das war jetzt gar nicht so auch mein Problem, beziehungsweise ist das natürlich jetzt auch kein schöner Begriff, aber gerade auch die Frage sozusagen, wie sie dann, also sie sagt Identitätspolitik, damit kann sie sich nicht identifizieren, Und dann spricht sie halt aber auch von diesen Identitäten, die ja ein gutes Recht haben, aber trotzdem eine Rolle zu spielen, eben in sehr unsachlichen Ton. Und ja, ich finde, das Problem, dass es dieses Problem gibt, der Analyse von Sarah Wagenknecht, stimme ich zu. Aber das heißt, wir können nicht sagen, okay, deshalb hören wir jetzt auf mit gesellschaftlichem Fortschritt sozusagen im sozialen Bereich und ja, sagen, dann fahren wir Frauenrechte und andere Minderheitenrechte zurück, sondern da müssen wir es schaffen, als Linke diese Menschen mit ins Boot zu holen, indem wir halt überzeugende klassische linke Politik machen. Also du kannst ja beides gleichzeitig machen. Ja, das Problem ist halt, dass diese Leute, Parteien wie Grüne, SPD und vielleicht auch teilweise eben die Linke, nicht mehr glaubwürdig bei den klassischen linken Positionen sind und deshalb vor allem nur noch Menschen abholen, die eben diese sozialen linken Positionen vertreten. Ich glaube aber, dass es gibt auch schwule Arbeiter, zum Beispiel viele, und auch die kannst du abholen. Auch gerade im Dienstleistungsbereich, der immer weiter wächst, spielen auch LGBTQ-Themen eine große Rolle. Also das schließt sich überhaupt nicht aus, immer zu sagen, der weiße Arbeiter will nichts mit Minderheiten zu tun haben. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann beide in ein Boot holen. Dazu muss man aber überzeugende linke Politik machen. Und das hat ja gerade die SPD als große Arbeiterpartei versäumt in den letzten Jahren und deshalb auch so eingebüßt, gerade im Osten.
Mehrere Punkte dazu. Also erstmal das Punkt ist, man kann das natürlich gleichzeitig machen und sich politisch dafür einsetzen, aber es ist ja schon wichtig, welche Schwerpunkte du im Wahlkampf setzt. Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, da musst du auch schon eine gewisse Abwägung gerade in Wahlkämpfen machen. Zweiter Punkt, ich habe Wagenknechts Buch nicht gelesen, sondern nur einen Podcast drüber gehört von jemandem, der das gelesen hat und eingeordnet hat.
Ich kam
wirklich nicht gut rüber, wie sie das geschrieben hat, dass es unwissenschaftlich war, zugespitzt und so. Aber der Punkt ist ja nicht, dass der schwule Arbeiter egal wäre von Wagenknecht, sondern sie sagt, dass sich in ihrer Meinung manche Leute rausnehmen als, also ich weiß nicht, ob es genau das Beispiel ist, aber als Tochter eines indischen Migranten, der jetzt in Deutschland wohnt, der Arzt ist und als Arzt in Deutschland aktiv ist und dementsprechend auch verdient, dass sich diese Tochter aufgrund ihrer Migration angeblich eine größere Minderheit oder eine schwerer getroffene Minderheit wäre als der weiße, in Anführungszeichen konservative, sozial schwache Paketbote oder deutsche, also bio-deutsche Paketbote. Das ist ihre These, dass diese Diskrepanz zwischen Identitätsmerkmalen, Migration und LGBTIQ-Rechten losgelöst von sozialen Positionen betrachtet wird. Also, dass man natürlich dann auch als Migrantin, dessen Vater Arzt ist, durchaus andere soziale Möglichkeiten hat und natürlich auch Rassismus erfährt, aber trotzdem andere soziale Möglichkeiten hat als weißer männlicher Jugendliche aus einer bio-deutschen Familie, aber trotzdem aus einer total sozial schwachen Position, dass sie da diese Unterschiede etwas verrückt oder da die Diskrepanz etwas verrückt, die Diskussion etwas verrückt findet. Das ist, denke ich, ihr großer Punkt. Aber wir müssen jetzt, denke ich, nicht...
Ich möchte nur einen Satz noch dann dazu sagen jetzt. Also meiner Ansicht nach ist das einfach ein Strohmann-Argument. Also die Woken, die sie dann vielleicht sozusagen damit beschreibt, zu dem man mich dann vielleicht erzählen würde, ich würde das nicht so zustimmen. Also ich meine, das ist ja so eigentlich schon fast so ein Meme, dass sozusagen den Linken immer unterstellt wird, sie vergleichen ihre Privilegien und sie wägen irgendwie das untereinander ab. Und das würde ja dann schon diese These widerlegen. Also es ist ja nicht so, dass linke Analyse oder diese Lifestyle-linke Analyse, wie sie nennen würde, bedeutet, dass man sagt, okay, du bist Migrant, das heißt, du bist automatisch weniger privilegiert als der ärmste sozusagen Nicht-Migrant in Deutschland. Dem würde keiner zustimmen. Man würde aber natürlich sagen, dass sozusagen im Erlebten, wo man vielleicht jetzt, weiß ich nicht, wenn man einfach durch die Straße geht, wo vielleicht ökonomische Unterschiede nicht sichtbar sind, aber zum Beispiel, dass man an der Hautfarbe oder woran auch immer man Herkunftsunterschiede erkennen kann, dass in solchen Fällen natürlich Menschen, die anders aussehen, mehr Rassismus erleben und dadurch dann diskriminierter sind oder teilweise auch bei der Jobsuche daran sozusagen ihnen Nachteil erwachsen. Das ist ja trotz allem ein Fakt, aber ich glaube, kein Lifestyle-Linker in Anführungszeichen würde das, was du da gerade beschrieben hast, unterschreiben sozusagen als ernsthafte Position und sagen, ja, so ist es, der ärmste Bio-Deutsche ist sozusagen bevorzugter als der reichste Migrant. Das ist ja keine Position, die ernsthaft vertreten wird.
Gut, dann können wir das, denke ich, hier erstmal abschließen. Und um jetzt vielleicht nochmal auf Sachsen-Anhalt noch mit dem letzten Wort zu kommen. Die Linke, das Ergebnis ist jetzt tatsächlich sehr, sehr interessant, weil man könnte in, was weiß ich, dass die Linke aktuell bundespolitisch so schlecht dasteht, kann man halt einfach sagen, ja, wir haben aktuell eine sehr, sehr starke Grüne, die natürlich sich jetzt aktuell eher auf die Wechselwiderschaft zwischen Grünen und CDU konzentriert. Aber tatsächlich ist eine starke Grüne auch immer schwierig für andere linken Parteien, wie die SPD und die Linke. Aber dass man jetzt in Sachsen-Anhalt, wo die Grünen, wie gesagt, schwach sind, traditionell schwach, es trotzdem nicht geschafft hat, über diese, was sind sie zum Ende gewesen, 11% hinauszukommen, ist ja dann durchaus auch schon aus Sicht der Linken problematisch. Also 11% ist wirklich schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Die spielen eine immer weniger größere Rolle. Und die AfD scheint sie zumindest sozusagen, was die alte Stärke angeht, abzulösen. Das ist natürlich nicht exakt das gleiche Wählermilieu, aber es ist schon ja besorgniserregend. Trotzdem, finde ich, muss man immer aufpassen, die AfD spricht ja gerne von sich dann schon als Volkspartei im Osten. Aber der Begriff Volkspartei bezeichnet ja nicht nur einfach, ob man starke Wahlergebnisse erzielt oder nicht, sondern wie stark ist man in der Gesellschaft verankert, wie viele Leute
über alle
gehen auch über alle Schichten
weg.
Hinaus, genau.
Sozioökonomisch,
vielleicht, ja, keine Ahnung, sozusagen Kreisverbände hat man, wo sich Leute auch engagieren und so. Und auf dem Status ist die AfD auch im Osten noch nicht. Die erzielt halt starke Wahlergebnisse. Aber das ist noch keine tief über alle Schichten hinweg verwurzelte Partei. Deshalb mit dem Volksparteienbegriff wird da gerne um sich geworfen. Das stimmt so aber nicht direkt. Und jetzt vielleicht noch mal ein ganz paar Sätze zur Konsequenz vielleicht für die Bundestagswahl. Hast du das Gefühl, dass dieses Ergebnis irgendwas verändert, dass uns da sich irgendwas vielleicht dran abzeichnet, was man jetzt auf die Bundespolitik übertragen könnte? Oder ist das eben gerade das halb, weil was wir sozusagen im Vorhinein analysiert hatten, wie es geht vor allem um die Ministerpräsidentenrolle und so weiter, nicht vergleichbar?
Also ich weiß jetzt nicht, was da vielleicht von den Medien reininterpretiert wird und irgendwie groß gemacht. Und das ist ja jetzt total der Rückenwind für Laschet wäre oder es ist der Rückschlag für die Grünen wäre. Also ich denke, vielleicht wird irgendwie sowas rausinterpretiert, aber faktisch war es halt eine Lokalwahl in einem relativ kleinen Bundesland und das auch nicht besonders repräsentativ ist für den bundesdeutschen Durchschnitt. Dementsprechend hat keine große Auswirkung.
Was sich hier vielleicht zeigt, ist, dass die Grünen eben nicht, was vielleicht der ein oder andere naivere Beobachter oder Beobachterin angenommen hätte, sozusagen hier einen Durchmarsch erleben. Also die Grünen, die haben, nachdem Annalena Baerbock da nominiert wurde, hat man das Gefühl, dass, also was soll da schiefgehen sozusagen? Und klar, es kann einige schiefgehen und die haben ziemlich harte Wochen jetzt, auch teilweise aufgrund von unfairen Attacken erleben müssen. Und das zeigt sich jetzt vielleicht so ein bisschen in dem Wahlergebnis, dass das Ganze eben, ja, kein Durchmarsch wird zur Bundestagswahl, im Gegenteil, und dass es sehr realistisch, vielleicht nicht sogar realistischer ist, dass Armin Laschet und die CDU am Ende die Wahl gewinnen.
Ja, also weil die Linken, weil die Grünen ja trotzdem auch für die sachsen-anhaltinischen Verhältnisse unter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, kann man das vielleicht so interpretieren. Und noch ein Wort zur FDP, wo man einfach sagen muss, saustarkes Ergebnis. Also für Ostdeutschland, für die FDP, die nicht im Landtag war, ein wirklich, wirklich gutes Ergebnis. Und ich kann es mir nicht wirklich erklären, warum. Also ich habe den Wahlkampf dafür nicht intensiv genug verfolgt, aber dass die Stärke als die Grünen war, wirklich sehr, sehr stark. Muss man einfach mal so analysieren.
Ich glaube, und das zeigt sich dann ja auch tatsächlich auf Bundesebene, dass sich die FDP doch jetzt in den letzten Monaten mit ihrer Anti-Haltung, was Corona-Maßnahmen angeht, und Anti-Haltung ist natürlich verkürzt, profilieren konnte, weil eben die Bundesregierung aktuell ja so ein bisschen scheitert an der großen Aufgabe. Und da lohnt es sich dann eben, wenn man als Opposition sichtbar ist. Und wenn wir gerade auf bundespolitische Umfragen gucken, ist es ja erstaunlich, was die FDP da teilweise auch für Ergebnisse erzielt. Vielleicht hängt das dann in diesem Fall doch auch ein bisschen miteinander zusammen.
Gut, dann war es das jetzt aber mit Sachsen-Anhalt und wir kommen jetzt zu einem wahrlich globalen Thema, denn es geht um die globale Mindeststeuer, die von der G7 jetzt noch nicht beschlossen worden ist, weil sie jetzt nicht die exekutive Macht dafür haben, aber zumindest mal auf dem Tisch
in jetzt Angriff genommen.
Ja, genau. Liegt jetzt erstmal auf dem Tisch. Was genau da beschlossen worden ist, das ist tatsächlich im Detail auch wirklich sehr interessant. Das versuche ich euch in meinem Beitrag etwas näher zu bringen. Die Finanzministerinnen und Finanzminister der 7 führenden Industrieländer G7 haben sich letzte Woche in London unter anderem auf eine globale Mindeststeuer für Großkonzerne verständigt. Wie der Abschlusserklärung zu entnehmen ist, soll diese Mindeststeuer 15% betragen. Zusätzlich dazu sollen große multinationale Unternehmen, deren Gewinn anteilig am Umsatz mehr als 10% beträgt, auf den Betrag oberhalb dieser 10% Profitmarge mindestens 20% Steuern bezahlen, und zwar in dem Land, in dem die Gewinne erzielt worden sind. Im Gegenzug sollen nationale Digitalsteuern, wie sie beispielsweise Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich haben, abgeschafft werden. Große multinationale Konzerne wie Amazon, Apple und Co. haben seit Jahren kaum Unternehmenssteuer gezahlt, weil sie ihre Firmensitze systematisch in Länder mit geringen Steuersätzen verlegt haben. Dies ist möglich, weil Firmen nicht da, wo sie Umsätze machen, sondern dort, wo sie ihren Firmensitz haben, Unternehmenssteuer bezahlen müssen. Ziel der globalen Mindeststeuer ist es, die Existenz derartiger Steuerparadiese einzuschränken, wenn nicht sogar ganz zu verhindern. Mit der zweiten Säule, also der Steuer auf Gewinne oberhalb dieser 10% Profitmarge, sollen Unternehmen auch verstärkt in den Ländern zur Kasse gebeten werden, wo sie ihre Gewinne generieren. Schätzungen zufolge würden die 27 EU-Mitgliedstaaten durch einen Mindeststeuersatz von 15% insgesamt rund 50 Milliarden Euro pro Jahr mehr einnehmen. Das jährliche Steueraufkommen in Deutschland würde um knapp 6 Milliarden Euro ansteigen. Frankreich und mehrere Nichtregierungsorganisationen hatten sich für einen höheren Mindeststeuersatz ausgesprochen. Bei einem Steuersatz von mindestens 25% könnte die EU nicht 50, sondern ganze 170 Milliarden Euro Mehreinnahmen verzeichnen. Bei diesen Summen darf allerdings nicht vergessen werden, dass Unternehmen durch die Pläne der G7 einen Teil ihrer Gewinne nun auch im Ausland versteuern müssen. Gerade die exportstarke deutsche Wirtschaft könnte das überdurchschnittlich hart treffen. Entscheidender Lackmustest für die globale Mindeststeuer wird wohl das G20-Treffen im Juli. Dort wird sich zeigen, ob auch Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien bereit sind, ein derartiges Vorhaben zu unterstützen.
Das, was du da jetzt im letzten Satz in deinem Beitrag angesprochen hast, ist ja tatsächlich die relevante Frage. Denn natürlich ist das schon mal erstmal eine gute Nachricht, dass es die Bereitschaft gibt, auch unter den G7 in Richtung globaler Mindeststeuer, beziehungsweise eine globale Mindeststeuer, auch wenn sie gering ist, zu entwerfen. Aber ob man das dann tatsächlich international über die G7 hinaus, über alle Länder umsetzen kann, das ist eine große Aufgabe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde es auch bezweifeln, dass das möglich ist. Denn dass man vielleicht den Schritt, die G20-Länder zu überzeugen, vielleicht irgendwie gehen kann, das kann ich mir noch vorstellen. Aber wenn es dann tatsächlich um die Länder geht, wie beispielsweise Irland, dass man denen sagen muss, ja, ihr müsst jetzt eure Steuerpolitik ändern und euch an diese globale Mindeststeuer anpassen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die Steuerpolitik nationales Hoheitsrecht ist und die Europäische Union kann das nicht ändern, weil auch innerhalb der Europäischen Union für Steuergesetze man Einstimmigkeit braucht. Die OECD, das ist so ein weltweiter wirtschaftsbezogener Zusammenschluss, hat dafür auch nicht die exekutive Macht, einfach Länder zu überstimmen. Die UN schon gar nicht. Und auch in der WTO kann man zwar bestehende Regeln in der WTO durch Strafzölle und so umsetzen, aber neue Regeln...
World Trade Organization.
Genau, aber WTO, auch genau. Dort einfach so über mit einem Mehrheitsbeschluss irgendwelche Mindeststeuern zu beschließen, das ist auch meiner Einschätzung nach dort nicht möglich, weil das ja wirklich sehr nah an der UN ist und da halt das Einstimmigkeitsprinzip essentiell ist. Und dementsprechend, vielleicht könnte man Irland irgendwie in einem europäischen Kuhhandel oder so dazu bewegen, so eine Mindeststeuer zu akzeptieren. Und ich weiß jetzt gar nicht, 15% ist ja auch tatsächlich sehr niedrig, inwieweit das Irland überhaupt betreffen würde, auch wenn das jetzt zum Beispiel par excellence für ein europäisches Steuerparadies ist. Aber wenn es dann um so richtige internationale Steuerparadiese geht, also irgendwelche Inselstaaten in der Karibik, in deren nationale Souveränität einzugreifen und deren Steuerrecht irgendwie zu beeinflussen mit so einer globalen Mindeststeuer, ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist. Also ich habe eine Idee, wie man das machen könnte, dass man halt einfach diese kleinen Staaten mit sehr, sehr starken Wirtschaftssanktionen irgendwie besetzt, aber dass das A, völkerrechtsmäßig legitim ist, dass es moralisch legitim ist und dass überhaupt eine realistische Möglichkeit ist, würde ich doch sehr stark bezweifeln, weil das Steuerrecht ja schon nationales Hoheitsrecht ist, auch bei solchen kleinen Staaten. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, wie diese globale Mindeststeuer tatsächlich global kommt, weil es ja tatsächlich, es reicht ja tatsächlich, wenn ein Land bei dieser globalen Mindeststeuer nicht mitmacht, irgendeine Inselstaat in der Karibik, wenn das Land nicht mitmacht, dann können da alle Unternehmen hingehen.
Ja, theoretisch, praktisch spielt es natürlich schon nochmal eine Rolle. Also gerade Irland ist ja auch deshalb gerne genutzt, weil es halt eine Möglichkeit gibt, Zugang zum europäischen Rechtsraum zu bekommen und halt trotzdem niedrige Steuern zu zahlen. Also das ist dann nicht ganz vergleichbar, wie auf irgendeiner anderen Insel seinen Unternehmenssitz zu haben. Und ich habe mal nachgeguckt direkt und deine Vermutung ist gar nicht so falsch gewesen. Irland hat aktuell einen Körperschaftssteuersatz von 12,5%. Das heißt, das ist jetzt nicht viel weniger als diese globale Mindeststeuer beträfe.
Bevor wir weiter über Irland sprechen, eine kurze Korrektur aus dem Schnitt. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich die Mindeststeuer nicht richtig verstanden und oder die G7 hat das gar nicht so genau ausdekliniert, wie das denn aussehen soll. Denn ich beziehe mich jetzt auf einen Beitrag des ZDFs, den ich euch auch in der Podcast-Beschreibung verlinke. Dort wird das Mindeststeuerkonzept folgendermaßen erklärt. Wenn man ein deutsches Unternehmen hat, das in den Niederlanden den Firmensitz hat und dort nur 1% Unternehmenssteuer bezahlt, dann darf durch diese Mindeststeuer Deutschland, der deutsche Fiskus, die restlichen 14% jetzt im Nachhinein auch noch von diesem deutschen Unternehmen fordern. Ich frage mich natürlich, was bedeutet denn eigentlich ein deutsches Unternehmen, das den Firmensitz in den Niederlanden hat? Ist es dann nicht eigentlich ein niederländisches Unternehmen, weil es den Firmensitz in den Niederlanden hat? Das finde ich ein klein wenig verwirrend an dieser Erklärung. Aber wenn wir dieser Erklärung erstmal glauben, das heißt, dass die Länder eigenständig die Differenz fordern können, dann würde es tatsächlich meinen vorherigen Punkt ein klein wenig negieren, weil man dann ja tatsächlich nicht alle Länder braucht, sondern nur die mächtigsten Länder, die sich dann tatsächlich diese Differenz an Steuern im Nachhinein von Unternehmen fordern können. Jetzt aber erstmal weiter zu Irland und der ohnehin gar nicht so großen Differenz zwischen dem aktuellen Steuersatz in Irland und dem Mindeststeuersatz. Und der Punkt ist aber tatsächlich, dass du bei Irland ist auch ein Problem, das ist einmal, ich glaube, mit Apple, da wird immer von einem effektiven Steuersatz besprochen. Und ich weiß nicht, Leute, die sich mit der Einkommensteuer vielleicht schon mal auseinandersetzen mussten, man kann ja bei seinem Einkommen, gibt es ein zu versteuerndes Einkommen, wo man sozusagen, und die Differenz zwischen dem zu versteuernden Einkommen und dem tatsächlichen Einkommen, da kann man ja Sachen von der Steuer absetzen. Und auch bei der Unternehmenssteuer kann ich mir vorstellen, dass man da sagt, ja, von mir aus, wir akzeptieren diese 15% Mindeststeuer, aber dass man das zu versteuernde, die zu versteuernden Gewinne einfach künstlich so klein rechnet, dass dieser Mindeststeuersatz nicht greift oder nicht effektiv greift. Ich kann mir dann halt, selbst wenn dieser globale Mindeststeuersatz irgendwie gelten würde, habe ich schon selbst ich habe Ideen, wie man den umgehen könnte und die großen Unternehmen werden die dann natürlich auch haben.
Und was ist dann mit den Anwälten von Google und Co.? Ja, stimmt. Nee, also selbst sozusagen diesen Punkt, den du gerade gemacht hast, mal rausgenommen, sehen wir trotz allem, diese globale Mindeststeuer, die ist jetzt nicht viel effektiver als der Unternehmenssteuersatz in Irland, der größten europäischen Steueroase. So. Und das bringt einen natürlich schon dazu, sich zu fragen, ja, globale Mindeststeuer klingt toll, aber 15%, wie effektiv ist das denn tatsächlich, wenn man diese globale Mindeststeuer dann im Prinzip an der Größe des Steuersatzes dieser Steueroasen orientiert. Und das ist ja auch die Kritik gewesen von Oxfam, die eben gesagt haben, ja, globale Mindeststeuer prinzipiell keine schlechte Idee, aber wenn ihr sie so niedrig setzt, dass sie im Prinzip nur den reichen Ländern hilft und dann gerade die ärmeren Länder davon nicht profitieren, ist das natürlich ein Mittel, das gut klingt, aber dessen effektive Auswirkungen jetzt gerade nicht für internationale Gerechtigkeit sorgen. Und das ist ja eigentlich das, was man vielleicht sich vorstellt als erstes, wenn man an die globale Mindeststeuer denkt. Aber so wie sie jetzt gerade da ausgestaltet ist, hilft sie vermutlich Deutschland, hilft sie anderen europäischen westlichen Ländern, auch die USA werden davon bestimmt profitieren, aber um sozusagen effektiv für Steuergerechtigkeit zu sorgen, müsste man diesen Steuersatz deutlich höher setzen. Und klar, das ist eine Kritik, die lässt sich leicht sagen, und ich kann mir auch vorstellen persönlich, dass Olaf Scholz es auch gerne anders hätte zum Beispiel, aber ja, das ist dann halt natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe, Länder dann dazu bewegen, dass sie eine globale Mindeststeuer annehmen, die tatsächlich effektiv ihre Steuervorteile sozusagen beseitigen würde. Das heißt, sozusagen mein erstes grobes Fazit wäre, ja, der Weg sozusagen, der hier eingeschlagen wurde, ist ein guter. Ich stehe deshalb dem Projekt auch grundsätzlich positiv gegenüber, denn ein erster Schritt ist ein erster Schritt, auch vielleicht in Richtung eines zweiten und dritten und vierten Schrittes. Und deshalb ist dieser Weg, der hier gegangen wird, ein guter. Aber es ist wichtig, dass man das eben im Hinterkopf behält, sozusagen, okay, wir beschließen jetzt diese globale Mindeststeuer von 15%, aber das kann nicht das Ende der Geschichte sein. Weil dann verfehlt es den Effekt, den wir uns alle am Ende erhoffen. Und dann muss es sich auch zu Recht die Kritik anhören, dass es im Prinzip die weltweite Ungleichheit zwischen reichen und armen Ländern noch weiter vergrößert. Also diese globale Mindeststeuer ist so in dieser Form nicht ausreichend und nur dann von mir aus positiv zu bewerten, wenn sie ein erster Schritt für noch stärkere in der Zukunft folgende Maßnahmen ist.
Ob das profitabel für Deutschland ist, da würde ich tatsächlich erstmal noch ein Fragezeichen hintersetzen, komme ich aber gleich zu. Also es ist erstmal ein erster Schritt, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass Olaf Scholz da moralisch durchaus gerne mehr gemacht hätte, aber es ist ja schon so, dass Olaf Scholz derjenige war und der gesagt hat, das ist ein historischer Moment, ein Riesenerfolg, und das natürlich dann auch mit seiner Person verknüpfen wollte.
Logischerweise.
Und im Wahlkampf, ja.
Ich würde auch sagen, es ist ja nicht unhistorisch. Also das stimmt auf jeden Fall. Das ist ein historischer erster Schritt in Richtung globaler Mindeststeuer, ein Vorhaben, was dringend nötig ist. Aber es ist natürlich nur erstmal ein erster Schritt.
Ja, also ich glaube also erstmal, dass selbst diese 15% nicht kommen wird und dass diese 15% wahrscheinlich auch zu gering sind, das ist dann auch
beziehungsweise richtig. Beziehungsweise nur in teilweise sozusagen
in Ländern und kommen wird, ja. Der tatsächlich spannende Punkt, finde ich, ist aber tatsächlich diese zweite Facette, die zweite Säule, die ja beschlossen worden ist. Denn neben dieser Mindeststeuer von 15% wurde, wie ich in dem Beitrag auch erklärt habe, noch beschlossen, dass alle Unternehmen, die eine Profitmarge, also Profit anteilig am Umsatz, mehr als 10% haben, dass die auf die Summe des Profits überhalb dieser 10% mindestens 20% Steuern bezahlen müssen, und zwar in dem Land, in dem der Profit erwirtschaftet worden ist.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine erstmal wirklich revolutionär, weil das bis jetzt war es immer so, dass tatsächlich irgendwie Umsatzsteuern und so gab es auch schon immer, und die wird dann auch, also auch VW bezahlt in den USA Umsatzsteuer oder die Verbraucherinnen und Verbraucher, je nachdem wie man das sieht. Aber das Gewinne eines deutschen Unternehmens auch in nicht-deutschen Ländern versteuert werden. Das ist tatsächlich neu, und das ist das, was diese zweite Facette so besonders macht, weil davon gerade Länder profitieren, in denen halt Unternehmen sehr viel Umsatz haben. Und das ist als erstes mal die USA, weil die USA der größte Markt sind. Die werden davon gigantisch profitieren. Während ich jetzt aber tatsächlich bei Deutschland dann Fragezeichen hintersetzen möchte, weil natürlich, wir sind auch ein wichtiger Markt, aber die deutschen Unternehmen sind sehr, sehr exportorientiert. Und wenn die deutschen Unternehmen dann auf einmal in den USA, in vielleicht sogar, wenn die G20 zustimmt, in China auf ihre Gewinne über dieser 10% Profitmarge Steuern bezahlen müssen, könnte das tatsächlich zu einer signifikanten Mehrbelastung der deutschen Unternehmen im Ausland führen. Und das, wenn man davon ausgeht, dass es irgendwie ein gewisses Level an Steuern gibt, das jetzt ein Unternehmen irgendwie tragen soll, tragen kann, je nachdem, würde es ja schon dazu führen, dass es eine gewisse Umverteilung der Steuer, die deutsche Unternehmen bezahlen, von Deutschland ins Ausland ist, gerade weil wir so exportstark sind. Und das ist meine Befürchtung, dass das möglicherweise dazu führt, dass das Ganze vielleicht sogar ein schlechter Deal für Deutschland ist.
Ja, also da muss ich sagen, fehlt mir am Ende jetzt die Kompetenz, das im Großen und Ganzen zu bewerten. Und du hast ja jetzt ja auch logischerweise nur eine Vermutung aufgestellt, weil dazu kennen wir beide, glaube ich, jetzt die harten Zahlen, Daten und
Fakten nicht. Ja, doch, ein Hard Fact vielleicht mal kurz. Es ging um diese 10% Profitmarge und ich habe tatsächlich mal geguckt, ich habe jetzt nicht so ganz aktuelle Zahlen gefunden. Also 2011 hatte beispielsweise das DAX-Unternehmen mit der größten Profitmarge war SAP, Digitalkonzern, mit 34,3%. Und da wird dann halt schon ordentlich was von versteuert worden. Es gab auch noch einige andere Unternehmen, beispielsweise auch Bayer, BMW, BASF, die bei den oberen 11% waren 2011. Und wenn man sich jetzt 2017 mal neuere Zahlen anguckt, da habe ich jetzt nur den Durchschnitt der ganzen Profitmargen der DAX-Unternehmen gefunden. Und da hat man einen Durchschnitt von 9,7%. Und wenn man davon ausgeht, dass das irgendwie dass irgendwie symmetrisch verteilt wäre, dann gäbe es ja auch einen signifikanten Anteil an Unternehmen, die über diesem Durchschnitt wären. Und dass dann durchaus, also 9,7% Durchschnitt an Profitmarge, dass das durchaus bedeutet, dass deutsche Unternehmen im Ausland durch diese über 10% Margenregel betroffen sind, ist durchaus realistisch.
Also die Analysen, die ich jetzt bis jetzt gelesen habe, das waren jetzt aber nicht extrem viele, war halt, dass im Großen und Ganzen diese globale Mindeststeuer auch eher Deutschland helfen wird und dass Deutschland davon profitieren wird.
Meinst du die Zahl, aber die ich zitiert habe? Weil die waren tatsächlich, glaube ich,
das Gesamtkonzept sozusagen. Aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, also deine Punkte sind auf jeden Fall einleuchtend. Ich denke, was man am Ende festhalten muss, ist, dass vor allem, und das hast du ja auch richtigerweise gesagt, die USA profitieren und damit wieder ein im Prinzip reiches Land.
Ja, das ist tatsächlich, und im Gegenzug für diese Regelung, diese über den 10% Profitmarge, werden die europäischen Digitalsteuern kassiert. Digitalsteuern, beispielsweise Frankreich hat die eingeführt, das sind hauptsächlich, also das Ziel dieser Digitalsteuern ist, jetzt vereinfacht gesagt, tatsächlich einfach Google, Apple, Amazon zu besteuern. In Frankreich.
Amerikanische Unternehmen.
Ja. Genau. Und die sollen gekippt werden im Gegenzug für diese Regelung. Und dass das natürlich für die USA dann noch mal attraktiver ist, ist ja auch noch klar. Also der ganz, ganz, ganz große Profiteur dieser Geschichte sind die USA.
Genau. Und danach kommen wahrscheinlich auch noch weitere europäische Länder, vielleicht auch Deutschland. Und wenn es bei dem Status bliebe, bei dem wir sind, sind es vor allem wieder die ärmeren Länder, die darunter in Anführungszeichen leiden, beziehungsweise eben nicht davon profitieren. Und das ist meiner Ansicht nach eine berechtigte Kritik, die nicht untergehen darf in all der Freude über den Weg, der hier eingeschlagen wird in Richtung globaler Mindeststeuer, um dieses, man muss ja eigentlich sagen, diesen großen Fehler im internationalen Finanzsystem zu bekämpfen, der natürlich immer größer wird und immer bedeutender wird, je weiter die Globalisierung voranschreitet. Aber wir können halt nicht da stehen bleiben, wo wir sind. Ich habe gerade auch nachgelesen, Olaf Scholz sagt zumindest, er könne sich auch 21% vorstellen. Aber dann muss er sich daran messen lassen, falls er in der nächsten Legislaturperiode wieder Finanzminister sein sollte, ob das perspektivisch auch dazu kommt oder nicht, weil wir beide haben ja die Analyse getroffen, wenn es dabei bleibt, wie es jetzt aktuell ist, wird es die Gerechtigkeit, die internationale Gerechtigkeit nicht wirklich verbessern, beziehungsweise die Ungerechtigkeit nicht wirklich aufheben.
Und diese 21%, die du zitiert hast, wie der Zufall es will, sind das natürlich der aktuelle Steuersatz, Unternehmenssteuersatz in den USA. Biden möchte den erhöhen, aber der Trump-Steuersatz ist 21%. Dementsprechend kann man hier, denke ich, vielleicht auch mal ein Muster erkennen, wer denn hier federführend ist und seinen Willen bekommen hat. Dann Also ich war jetzt sehr US-kritisch, aber man muss es, wenn es inhaltlich valide Kritik gibt, klar. Muss es ja auch sein, ne?
Auf jeden Fall. Und ich meine, dass klar sind die USA ein großer Player, aber ich habe das Gefühl, das geht halt dann so ein bisschen jetzt teilweise unter, dass man bei diesem Projekt globale Mindeststeuer das klingt gut, klar, das ist in gewissen Punkten auch ein Erfolg, aber die klassischen Profiteure profitieren hier auch wieder und das muss man so hart und klar und deutlich ansprechen.
Ja, aber dann war es das, denke ich, auch zu diesem zweiten Thema. Ich denke, wir haben beide unsere Fazite kurz immer angedeutet, müssen jetzt nicht mal explizit ausdeklinieren und wenn ihr eine Meinung zu einem der beiden Themen habt, könnt ihr die natürlich sehr gerne uns wissen lassen, und zwar auf youpodcast.wordpress.com oder über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt uns bewerten, wo das geht, ihr könnt uns folgen, wo das geht, ihr könnt uns auch folgen auf Twitter. @youpodcast ist dort der Twitter-Handle. Die Beiträge samt Quellen findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und damit würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.